SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Themen: Zum Krim-Konflikt sagt der Völkerrechtsprofessor, der Westen müsse sich wie bei der Unabhängigkeit des Kosovo verhalten.
Das heißt, man müsste die Krim gehen lassen und dazu wird es ja wohl auch kommen.
Das Interview. Von den Paralympics in Sochi soll die Schweiz 3 Medaillen heimbringen.
Allerdings sind 8 Athleten nur in Anführungsstrichen am Start und da sind 3 Medaillen ein ehrgeiziges Ziel,
sagt der Delegationschef. Er kennt die Wall Street aus dem FF und warnt vor dem steigenden digitalen Aktienhandel.
Beherrschen wir die Technik wirklich? Ich glaube, viele Verfahren, die wir derzeit an den Finanzmärkten sehen, sind noch gar nicht erprobt.
Der Journalist Jens Korte ist Gast im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat die Nachrichten.
Die ukrainischen Behindertensportler haben entschieden. Sie nehmen an den Paralympischen Spielen in Sotschi teil, die heute beginnen. Die Teilnahme erfolgt trotz der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine wegen der Krim. Die prorussische Führung der Krim bereitet derweil eine Volksabstimmung vor über den Anschluss der ukrainischen Halbinsel an Russland. Der Entscheid soll bereits am Sonntag in einer Woche fallen. Der russische Parlamentschef Naryschkin sagte, man unterstütze die freie und demokratische Abstimmung der Krim-Bevölkerung. Der ukrainische Ministerpräsident Arseni Yatsenyuk hingegen sagte, einen Anschluss der Krim an Russland werde wohl niemand in der zivilisierten Welt anerkennen. Die Schweizer Wirtschaft wächst nach Plan. Dieser Meinung ist der Bundesrat. Er beurteilt die eigene Wachstumspolitik für die Jahre 2012 bis 2015 als weitgehend auf Kurs. Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung hat die Situation der Wachstumspolitik Ende 2013 beurteilt und am Morgen dazu einen Bericht veröffentlicht. Laut dem Bericht werden die vom Bundesrat getroffenen Maßnahmen planmäßig umgesetzt. Nur bei der Unternehmenssteuerreform 3 hat der Bericht Verzögerungen festgestellt. Auf die Folgen der Abstimmung über die Zuwanderungsinitiative geht der Bericht nicht ein. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in der Schweiz ist im Februar leicht zurückgegangen, um rund 4'000 Personen auf knapp 150'000 Arbeitslose. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft betrug die Arbeitslosenquote unverändert 3,5%. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ging im Februar zurück. Ende Monat waren bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren knapp 20'000 Personen zwischen 15 und 24 Jahren eingeschrieben, die keine Arbeit hatten. 1'000 weniger als noch einen Monat zuvor. Als Grund werden saisonale Schwankungen vermutet. Jetzt ist klar, wer künftig in der Luxushotelgruppe Victoria Jungfrau Collection das Sagen haben wird. Die Avis Holding, die Muttergesellschaft der Privatklinikgruppe Genolier, wird Hauptaktionärin der traditionsreichen Hotels. Wie heute bekannt wurde, kann die Holding auch das Aktienpaket der Berner Kantonalbank von 12% übernehmen. Damit steigert sie ihre Beteiligung auf 55%. Zur Hotelgruppe gehören die 4 traditionsreichen Hotels Victoria Jungfrau in Interlaken, Bellevue Palace in Bern, das Palace in Luzern und das Eden Olac in Zürich. Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan hat damit gedroht, die Internetseiten von YouTube und Facebook zu verbieten. In einem Fernsehinterview kündigte er an, den Zugang zu den Portalen möglicherweise sperren zu wollen, nach den Lokalwahlen Ende März. Die Seiten würden von seinen politischen Feinden missbraucht, um seinen Ruf zu schädigen, so Erdogan. Die türkische Regierung hatte vor kurzem ein Internetgesetz beschlossen. Mit den neuen Regeln kann die Regierung Internetinhalte sperren, ohne richterliche Zustimmung. Der ehemalige kongolesische Kriegsherr Germain Katanga hat sich 2003 in seinem Land an einem Massaker beteiligt, mit 200 Toten. Nun muss er dafür gerade stehen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den 35-Jährigen schuldig gesprochen, wegen schwerer Kriegsverbrechen. Katanga sei mitverantwortlich gewesen für die Tötung von 200 Einwohnern des Dorfs Bogoro im Osten Kongos. Das Gericht sprach Katanga aber von den Vorwürfen frei, Kindersoldaten rekrutiert und Mädchen als Sexsklavinnen missbraucht zu haben. Es sei nicht erwiesen, dass Katanga als Kommandant einer Miliz im Kongo tatsächlich absolute Befehlsgewalt gehabt habe. Die Strafe für Katanga will der Gerichtshof in einer späteren Sitzung festlegen. Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat sich bei seinem Staatsbesuch in Griechenland mit Unternehmern getroffen und über Wege aus der Wirtschaftskrise gesprochen. Später will er gemeinsam mit dem griechischen Präsidenten der Opfer deutscher Kriegsverbrechen gedenken. Gestern war Gauck in Athen mit griechischen Entschädigungsforderungen konfrontiert worden, zur Wiedergutmachung für Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Das Thema belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland seit Jahrzehnten. Das Wetter. Morgen Vormittag liegen im Mittelland Nebel- oder Hochnebelfelder. Diese lösen sich aber rasch auf. Sonst scheint die Sonne bei einer Temperatur von 14 bis 18 Grad.
Sie hören Rendezvous. Lasst die Krim gehen, sagt der Völkerrechtler und erklärt: Dann lieber den Sport als auf die Politik, setzt der Delegationsleiter in Sotschi. Wenn der Arzt nicht helfen will, wird er gebüßt, warum der Kanton Glarus Hausärzte disziplinieren will. Die Griechen sollen sparen, aber die Deutschen wollen nicht zahlen. Die schwierige Erklärung des Joachim Gauck in Griechenland. Und der Brückensperrer wird zum Brückenbauer. Der republikanische Präsidentschaftsaspirant Chris Christie auf Charmtour. Die Krim steht vor der Abspaltung von der Ukraine. Ähnlich wie damals Kosovo von Serbien. Während aber damals viele westliche Staaten für eine Abspaltung des Kosovo waren, sind sie im Fall der Krim empört. Völkerrecht werde da verletzt. Das sieht der Völkerrechtler Michael Bothe anders. Der emeritierte Professor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt fordert Gleichheit vor dem Völkerrecht. Ich habe ihn gefragt, der Westen ist gegen eine Abspaltung der Krim. Ist das vom Völkerrecht her richtig?
Das ist vom Völkerrecht her möglicherweise richtig, aber man muss die Unterschiede, wenn es denn welche gibt, sich genauer ansehen. Zunächst einmal ist völkerrechtlich der Ausgangspunkt, dass Sezession völkerrechtlich nicht verboten ist. Das hat der Internationale Gerichtshof im Falle Kosovo ausdrücklich so gesagt und hat deswegen festgestellt, dass die Unabhängigkeit des Kosovo keine Verletzung des Völkerrechts war. Und insofern muss man beide Fälle gleich sehen. Die Frage, die sich nur stellt, ist, ob eine Unabhängigkeitserklärung in ihrer Rechtsgültigkeit beeinträchtigt wird, dass sie die Folge einer Verletzung des völkerrechtlichen Gewaltverbots ist. Allerdings sind das nun zwei unterschiedliche Akteure, nämlich einmal die Bevölkerung der Krim bzw. die Bevölkerung des Kosovo und auf der anderen Seite eben der Intervenient, der Völkerrecht verletzt hat.
Wenn der Internationale Gerichtshof im Falle des Kosovo sagt, es gebe keine völkerrechtliche Norm, die eine Abspaltung verbietet, würde das ja eigentlich heißen, dass man das Völkerrecht jetzt bei der Krim, wenn man sagt, die Krim darf sich nicht abspalten, dass man das Völkerrecht jetzt anders auslegt.
So sieht es in der Tat aus. Ich habe in der Tat den Eindruck, dass verschiedene westliche Politiker, die damals die Abspaltung des Kosovo betrieben haben, das, was sie damals gesagt haben, jetzt etwas vergessen.
Wie erklären Sie sich das, dass der Westen eine derart andere Haltung hat in diesem Fall, im Falle der Krim, als damals beim Kosovo?
Beim Kosovo war es letzten Endes die Unterstützung eines freundlich gesonnenen Teilgebietes. Hier geht es darum, dass der Westen in dem Streit um das Schicksal der Ukraine, in dem Streit um die Annäherung der Ukraine an die Europäische Union, das war ja, man darf es nicht vergessen, der Ausgangspunkt, sich politisch engagiert hatte. Und deswegen wurde jetzt die Frage der Krim nolens volens zu einem Streitpunkt um diese Grenzziehung.
Das Parlament auf der Krim hat bereits Ja gesagt zur Abspaltung von der Ukraine. Das Volk soll in 2 Wochen abstimmen. Wenn dabei auch ein Ja herauskommt, was ja von der Bevölkerungszusammensetzung auf der Krim ja zu erwarten ist, Ist dann der Entscheid zur Abspaltung für Sie als Völkerrechtler dann rechtens?
Also ich sehe nicht, dass das verboten wäre, es sei denn, diese Abstimmung ist irgendwie mit Gewalt verfälscht worden, wofür eigentlich im Moment angesichts, wie Sie richtig sagen, der Bevölkerungsstruktur der Krim nicht so sehr viel spricht.
Welche Folgen hat es eigentlich, wenn man das Völkerrecht einmal so und einmal so auslegt?
Das ist höchst bedauerlich, wenn man es einmal so und so auslegt. Und darum plädiere ich für eine nüchterne Betrachtung, die Präzedenzfälle nicht einfach vergisst, weil sie einem unsympathisch sind.
Das heißt, man müsste die Krim gehen lassen?
Das heißt, man müsste die Krim gehen lassen. Und dazu wird es ja wohl auch kommen.
Sagt Michael Bothe, emeritierter Professor für Völkerrecht an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Trotz des Ukraine-Konflikts wird Russlands Präsident Putin heute Abend die Paralympics in Sotschi eröffnen. Ab morgen dann kämpfen die Behindertensportler um Medaillen im Biathlon, im Rollstuhl-Curling, Schlitten-Eishockey sowie Ski-Alpin und Ski-Nordisch. Mit dabei sind auch 8 Schweizer. Sie werden allerdings nicht wie geplant von Bundesrat Alain Berset beehrt. Er hat gestern entschieden, nicht nach Sotschi zu reisen. Ich habe den Schweizer Delegationschef Christoph Bär gefragt, wie ist die Stimmung vor Ort angesichts des Konflikts in der Ukraine und angesichts von Putins Präsenz?
Die Stimmung ist grundsätzlich gut. Die Athleten sind gespannt. Wir warten alle auf den offiziellen Startschuss heute Abend an der Eröffnungsfeier und dann auf die ersten Rennen morgen. Das dominierende Thema ist der Sport und das ist auch gut so, aber es ist natürlich so, dass die Ukraine-Russland-Geschichte ist ein Thema, das präsent ist hier im Village. Auch der Besuch von Wladimir Putin, der war gestern im Village, das wirft natürlich ein bisschen Wellen, aber letztlich dominieren ist immer noch die Sportgeschichte hier im Village.
Gibt es denn Situationen, in denen Schweizer Athleten von Ihnen angehalten werden, dass sie sich zu gewissen Themen nicht äußern sollen?
Nein, wir lassen grundsätzlich die Athleten selber beurteilen, zu welchen Themen sie sich wie äußern sollen. Wir informieren sie, soweit wir können, über die aktuellen Lagen und wir versuchen sie auch etwas zu sensibilisieren auf die Wirkung vielleicht, was etwas Gesagtes haben kann, aber grundsätzlich sind Athleten frei, über was sie sprechen wollen oder über was sie nicht sprechen wollen.
Wenden wir uns dem sportlichen Teil zu. Die Paralympics finden in 5 Sportarten statt. Die 8 Schweizer Athleten treten allerdings alle im Ski Alpin an. Ist das ein Zufall?
Ja, nein, das ist sicher nicht ein Zufall. Es sind 4 Sportarten von den 5 werden in der Schweiz überhaupt betrieben. Sledgehockey wird gar nicht betrieben in der Schweiz. Und dass jetzt nur in Anführungsstrichen Alpine die Selektionshürde übersprungen haben, ist schon darauf hinzuweisen, dass wir eine lange Tradition haben, dass wir viele Fördergefäße haben auch im Alpinensport und in den anderen Sportarten vielleicht nicht ganz so lange Traditionen und so eine große Verbreitung haben. Es ist uns aber auch ein Stück weit ein Warnsignal, dass wir hier wirklich noch mehr investieren, dass wir in Zukunft wieder eher Multisportdelegationen haben und nicht nur ein Team für einen Sportler am Start ist.
Michael Brücker, der beinamputierte Skifahrer, hat in Vancouver an den letzten Paralympics Silber geholt in der Abfahrt. Was trauen Sie ihm dieses Mal zu?
Ja, ich traue ihm ganz viel zu. Er hat nicht nur in Vancouver Silber gewonnen, er hat auch an den vergangenen Weltmeisterschaften in La Molina im letzten Februar 3 Medaillen gewonnen. Er ist in allen Disziplinen ein Medaillenkandidat. Er hat auch im Training hier in der Abfahrt gezeigt, dass er gut zurechtkommt mit der Piste. Also von ihm erwarten wir einiges in jedem Rennen wieder aufs Neue.
Sagt der Schweizer Delegationschef in Sotschi, Christoph Bär. Die Paralympics werden also heute Abend eröffnet. Rund 700 Sportlerinnen und Sportler aus 45 Nationen treten gegeneinander an. Die Schweiz ist mit 8 Athleten in Sotschi und 3 Medaillen sind das Ziel. 8 Sportler, das ist eine kleine Delegation. Das Problem, das die Sportfunktionäre haben, ist, wie kommen sie an den Nachwuchs heran? Uli Reist.
Bei Menschen im Rollstuhl klappt es relativ einfach, weil sie in der Regel längere Zeit in Rehabilitationskliniken wie etwa Notwil untergebracht sind, finden die behinderten Sportorganisationen leicht Kontakt. Deutlich schwieriger ist es bei Menschen, denen nach einem Unfall zum Beispiel Arme oder Beine amputiert werden müssen. Das geschehe in der Regel irgendwo in einem Spital, sagt René Will, Geschäftsführer der Behindertensport-Dachorganisation PlusSport. Und von dieser Operation erfahre PlusSport häufig nichts. Hier wolle man aktiver werden.
Wir sind daran, mit verschiedenen Spitälern, insbesondere auch Kinderspitälern, die Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren. Weil für diese Institutionen ist das Angebot, das wir als Behindertensportverbände bieten können, auch attraktiv.
Natürlich könne man nicht mit der Tür ins Haus fallen, sagt René Will. Kurz nach einem schweren Unfall dominieren bei einem Patienten Zukunftsängste und die Gedanken kreisen um alles andere als um Sport. Dennoch organisiert PlusSport Demo-Vorführungen in Spitälern und zeigt, was möglich wäre.
Wir stellen aber fest, dass wir eigentlich da nicht sofort hohe Anmelderaten haben. Das braucht eine gewisse Zeit. In der Regel kann das 1-2 Jahre dauern nach dem Unfall, bis jemand irgendwo im Sport eine neue Perspektive für sich und sein Leben sehen wird.
Um es allerdings bis an die Paralympics zu schaffen, braucht es sehr viel, weil die internationale Spitze eng beisammen ist. Unfallopfer müssen also schon vorher gut trainiert gewesen sein. Und hier kommt ein Dilemma ins Spiel. Die Schweiz ist in keine Kriege verwickelt, was natürlich niemand bedauert. Aber in den USA oder in England zum Beispiel sind viele Kriegsversehrte im Behindertensport aktiv und erfahren auch entsprechende Anerkennung. Das zeigte sich zum Beispiel an der unvergleichlichen Stimmung an den Paralympics in London.
Wir haben in dem Sinn das Glück, aber es ist so, uns entgeht da natürlich im internationalen Vergleich eine gewisse Basis für die Rekrutierung.
Die Paralympics haben mittlerweile einen recht hohen Stellenwert und alle organisierenden Länder investieren im Vorfeld der Wettkämpfe viel in den Behindertensport, weil es auch hier Ruhm und Ehre zu holen gibt. Das ist aber nur eine Seite der Medaille, unterstreicht René Will, Geschäftsführer von PlusSport. Und er verweist vor allem auf östliche Länder.
Das hat man schon in Peking gesehen. Wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wenn man dann ein bisschen weg von den Hauptstädten ist, da sieht man dann zum Teil schon Bilder, die in unserer westlichen Welt eigentlich gar nicht mehr denkbar und vorstellbar sind. Und da bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass die gesellschaftliche Anerkennung von Behinderten in diesen Ländern einfach auch allmählich sich verbessern wird.
Der ärztliche Notfalldienst könnte in der Schweiz schon bald selber zum Notfall werden, denn immer weniger Hausärzte sind bereit, an Wochenenden und Feiertagen diesen Notfalldienst zu leisten. Gerade in ländlichen Gebieten ist es ein Problem. Der Kanton Glarus will säumige Ärztinnen und Ärzte nun mit hohen Bußen abschrecken. Ein Rezept, das auch in anderen Regionen Anklang findet. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Hausärzte sind per Gesetz dazu verpflichtet, Notfalldienst zu leisten. Doch längst nicht alle halten sich daran, wie die FMH, die größte Ärztevereinigung der Schweiz, feststellt. Vizepräsident Ernst Gähler.
Es ist weniger beliebt, Notfalldienst zu machen, weil das sind natürlich dann 24-Stunden-Dienste oder am Wochenende. Das sind zusätzliche Belastungen.
Mit teils drastischen Massnahmen sollen die Hausärzte deshalb in die Pflicht genommen werden. Notfalldienst leisten oder eine hohe Buße zahlen. Diese Devise soll beispielsweise schon bald im Glarnerland gelten. Hausärzte, die sich weigern, im Notfall auszurücken, sollen eine Buße von bis zu 15.000 Franken zahlen. Wie viel im Einzelfall gezahlt werden muss, entscheidet aber nicht der Kanton, sondern die Glarner Ärztegesellschaft. Um die Ersatzabgabe für nicht geleistete Notfalldienste rechtlich abzusichern, müssen die Kantone ihre Gesundheitsgesetze anpassen. Der Thurgau und Bern haben dies bereits gemacht, der Kanton Glarus ist dabei. Andere Kantone dürften nachziehen, heißt es bei der FMH. In der Regel liegt die Höhe der Ersatzabgabe zwischen 1'000 bis 5'000 Franken pro Jahr. Mit den Bußen für Ärzte, die keine Notfalldienste leisten, sollen dann neue Modelle der Notfallversorgung geschaffen werden. Barbara Zinkeler, Geschäftsführerin der Konferenz der kantonalen Ärztegesellschaften der Schweiz.
So ein gutes Beispiel sind die sogenannten vorgelagerten Notfalldienstpraxen, also vorgelagert von einer Klinik oder einem Spital, die Möglichkeit bieten, in einem zeitlichen Rahmen zu arbeiten, damit sich zum Beispiel eben eine teilzeittätliche Ärztin auch besser organisieren kann, um ihren Notfalldienst zu leisten.
In verschiedenen Städten, wie zum Beispiel in St. Gallen, gibt es in den Spitälern solche Notfallstationen, die von Hausärzten betrieben werden und Teilzeitarbeit ermöglichen. Ein anderes Modell ist das Ärztefon. Hier werden Patienten rund um die Uhr, auch an Wochenenden, am Telefon von Fachpersonen beraten. Falls jemand beispielsweise sonntagnachts über Kopfschmerzen klagt, wird er auf den nächsten Tag an seinen Hausarzt verwiesen. Früher war der Notfalldienst für die Hausärzte eine lukrative Zusatzeinnahme. Heute ist der Sonntags- und Nachtdienst meist ein Verlustgeschäft. An alternativen Modellen sind nicht zuletzt die Kantone interessiert. Denn je weniger Ärzte Notfalldienst leisten, desto mehr Patienten gehen ins Spital. Und das ist laut FMH doppelt so teuer wie der Notfall, der vom Hausarzt behandelt wird.
Rendezvous 10 vor 1. Es ist ein schwieriger Gang für den deutschen Bundespräsidenten in Griechenland, denn Joachim Gauck fährt heute mit dem griechischen Präsidenten nach Lingiades. Im Dörfchen im Norden des Landes töteten die Nazis 1943 über 80 Menschen. Solche deutschen Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg sorgen in Griechenland für Gesprächsstoff, denn das schuldengeplagte Land will von Deutschland Geld sehen als Schuldanerkennung und nicht nur Aufrufe zum Sparen von Kanzlerin Merkel hören. Aus Athen der Bericht von Rodatea Seralidou.
Menelaos Haralambidis ist Historiker. Er zeigt auf die Wände des Luftschutzkellers der griechischen Versicherungsgesellschaft Ethniki Asphalistiki. Die Nazis hatten das mehrstöckige Gebäude mitten in Athen beschlagnahmt, während der Besatzung. In den oberen Etagen saßen die Kommandanten. Der Luftschutzkeller im Untergeschoss diente als Gefängnis für die festgenommenen Widerstandskämpfer. Wir sehen hier Zeichnungen und Namen, die die Gefangenen in die Wand geritzt hatten. In den 4 Jahren der deutschen Besatzung wurden rund 35.000 bis 40.000 Athener hierher gebracht. Hier zum Beispiel, hier steht der Name Eleftherios Psunis aus Kessariani. Er war einer der Widerstandskämpfer, die dann hingerichtet wurden. In der kollektiven Erinnerung der Griechen sei die Katochi, wie die Besatzung auf Griechisch heißt, immer noch eines der dunkelsten Kapitel der deutsch-griechischen Geschichte, sagt Haralambidis. Stelios Peraikis ist Professor für internationales Recht an der Athener Pantheon-Universität. Er setzt sich schon seit 2 Jahrzehnten dafür ein, dass Griechenland von Deutschland Entschädigungszahlungen fordert. Der Professor ist davon überzeugt, dass diese Entschädigungen nicht nur moralisch gerechtfertigt sein, sondern auch juristisch durchgesetzt werden können. Das Argument von deutscher Seite, dass es mehr als 60 Jahre nach dem Krieg keine Wiedergutmachung geben kann, dieses Argument ist lächerlich. Leider denken die Deutschen, nur weil wir jetzt wirtschaftliche Probleme hätten, wollten wir nun plötzlich Entschädigungen. Diese Forderungen sind aber seit der Pariser Friedenskonferenz von 1946 offen. Das sieht auch der Geschichtsprofessor Hagen Fleischer so. Anders als Stelios Peraikis glaubt Fleischer aber nicht, dass Deutschland jemals für die Schäden aufkommen werde, die durch die Nazi-Besatzung entstanden sind.
Es hat keinen Sinn, auf Reparationen zu bestehen, weil ganz gleich, welche Partei in Deutschland regiert, die wird keine Reparation bezahlen, weil wenn sie in Griechenland bezahlen, dann kommen sie unter viele andere Länder und wollen auch. Am diplomatischen Schachbrett wäre es ein kluger Schachzug, wenn Griechenland offiziell zurücktritt von Reparationen, aber unter der Bedingung, dass Deutschland über den Besatzungskredit verhandelt. Das Absurde ist wirklich, dass also das Nazi-Regime hat diese Schuld anerkannt, während die demokratischen Nachfolgeregierungen weigern sich auch nur darüber zu verhandeln.
Im Jahre 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, musste die griechische Zentralbank der Deutschen Reichsbank ihre kompletten Devisenreserven abtreten. Deutschland hat diesen Zwangskredit nie zurückgezahlt. Schon mit dem niedrigsten Zinssatz käme man heute auf über 100 Milliarden Euro, so Fleischer. Zwar habe die griechische Regierung offiziell noch keine Rückzahlung des Zwangskredits gefordert, doch das könnte sich ändern.
Die Regierung will das nicht, weil sie ist ziemlich sicher, dass die deutsche Haltung absolute Ablehnung ist. Möglicherweise ist aber der innenpolitische Druck so stark, dass sie nicht anders handeln kann.
Tatsächlich hat sich erst vor kurzem im griechischen Parlament eine Kommission gebildet, die die Aufgabe hat, die Geldforderungen voranzutreiben. Für den Historiker Menelaos Charalambidis ist es wichtig, dass die Debatte rund um die Schäden, die die Nazis anrichteten, ohne Fanatismus und Hassgefühle geführt wird. Die Kriegsreparationen dürfen nicht als Racheaktion gesehen werden. Die Deutschen müssen erfahren, wie sehr die anderen Völker unter den Nazis gelitten haben. Es ist ein Teil unserer gemeinsamen europäischen Geschichte. Und die darf nicht in Vergessenheit geraten.
Der Bericht von Rodothea Seralidou. Der deutsche Bundespräsident hat sich inzwischen zu den Reparationszahlungen geäußert und es sieht nicht gut aus griechischer Sicht.
Sie wissen, dass ich nicht Teil der Regierung bin. Und Sie wissen auch, dass ich darauf nur so antworten kann, dass ich meine, der Rechtsweg dazu ist abgeschlossen.
Er ist hemdsärmelig, manchmal charmant, oft auf rüpelhaft im Umgang. Chris Christie. Der Gouverneur von New Jersey gilt knapp 3 Jahre vor den Präsidentschaftswahlen in den USA als aussichtsreichster Kandidat der Republikaner. Allerdings hat Chris Christies Beliebtheit in den vergangenen Monaten bei den Mittewählern arg gelitten. Seine Mitarbeiter hatten eine wichtige Pendlerbrücke sperren lassen, aus Rache an einem politischen Gegner. Nun buhlt Chris Christie um die Gunst konservativer Wähler. Gestern zum Beispiel am Jahrestreffen der einflussreichen American Conservative Union. Aus Washington, Beat Saltermann.
Der Applaus ist bescheiden, geht in der Musik fast unter. All right. Doch Chris Christie lässt sich nichts anmerken. Er tritt auf die Bühne, macht wie immer auf Superstar. Good to be here. Er freue sich, hier zu sein, sagt er und erklärt, wie es die Republikaner 2016 schaffen, wieder ins Weiße Haus einzuziehen.
We need leaders now, who are willing to say not only that we are against Obamacare, which we are.
Wir brauchen Führungspersonen, und er meint damit primär sich selber, die nicht bloß sagen, sie seien gegen Obamacare, gegen höhere Steuern, gegen Abtreibungen, gegen Gewerkschaften. Wir müssen auch sagen, wofür wir stehen. Für Marktwirtschaft und einen Staat, in dem die Leistung über Erfolg und Misserfolg entscheidet und nicht die harte Hand des Staates.
Not the cold, hard hand of government determining winners and losers, which is what this administration has been all about.
Erneut verhaltener Applaus. Christie ist sich anderes gewöhnt. Bis vor kurzem wurde er bei seinen Auftritten gefeiert. Der Republikaner wurde im tiefdemokratischen Staat New Jersey eben erst als Gouverneur wiedergewählt, weil er durchaus Kompromisse eingeht und weil er mit seiner Art gut ankommt. Er kann charmieren, aber er ist auch rüpelhaft. So tadelt er Wähler vor Publikum und bezeichnet Journalisten, die kritische Fragen stellen wollen, als Idioten.
Thank you all very much and I'm sorry for the idiot over there.
Selbst ein paar linke Wähler außerhalb von New Jersey haben Christie in ihr Herz geschlossen, als er Obama im Herbst 2012 für dessen Hilfe nach dem Sturm Sandy lobte.
I cannot thank the president enough for his personal concern.
Genau das haben ihm die Konservativen aber nicht verziehen. Einige glauben sogar, solche Worte haben mit Romney die Wahl gekostet. Christie kümmerte das bislang wenig. Er führte laut Umfragen das Feld möglicher Präsidentschaftskandidaten mit Abstand an, bis kürzlich ein Skandal um absichtlich gesperrte Brücken seine Umfragewerte in den Keller stürzen ließ. Er habe von der ganzen Sache nichts gewusst, behauptet er, eine Untersuchung läuft. Christie hat durch den Skandal viele Mittewähler verloren. Deshalb umgarnt er nun wieder vermehrt die Konservativen, so wie gestern an der Jahrestagung der American Conservative Union. Nicht so einfach. Kevin Waller aus Ohio sagt, Christie müsse noch viel deutlicher nach rechts rücken, um seine Stimme zu bekommen.
He's gonna have to really, you know, pull more to the right than he's been, because I've heard a little bit about his gun control stuff and I'm not too happy about it.
Auch beim Waffenrecht zum Beispiel, er habe da Sachen gehört, die er gar nicht begrüße. Für Scotty Youth ist Christie gut genug für New Jersey, nicht aber für die USA.
New Jersey politics is not American politics and we don't need to put a president in that already comes in with a stigma of corruption.
Sie wolle keinen Kandidaten, der mit Skandalen und Korruption in Verbindung gebracht werde. Chris Christie ermahnt drinnen im Saal sein Publikum.
We don't get to govern if we don't win.
Wir werden in Washington nie das Sagen haben, wenn wir keine Wahlen gewinnen. Er werde alles tun, damit die Republikaner wieder gewinnen. Chris Christie denkt dabei an sich, die Zuhörer eher an Ted Cruz, der mit dem Government Shutdown für Schlagzeilen gesorgt hat, oder an Scott Walker und Ben Carson, Lieblinge der Rechten.
Ja, Zaltermann. Punkt 1, Zeit fürs Tagesgespräch mit einem Börseninsider, dem Journalisten Jens Korte. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Die ukrainischen Behindertensportler nehmen an den Paralympischen Spielen in Sotschi teil, die heute beginnen. Die Teilnahme erfolgt trotz der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine wegen der Krim. Die Schweizer Wirtschaft wächst nach Plan, dieser Meinung ist der Bundesrat. Er beurteilt die eigene Wachstumspolitik als weitgehend auf Kurs. Nur bei der Unternehmenssteuerreform 3 gäbe es Verzögerungen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Germain Katanga schuldig gesprochen, wegen schweren Kriegsverbrechen. Der ehemalige kongolesische Kriegsherr hatte sich 2003 in seinem Land an einem Massaker beteiligt, mit 200 Toten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.